Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wenn bei der elektrischen Zahnbürste der Akku schlapp macht und deshalb das ganze Gerät weggeworfen werden muss, dann ist das ärgerlich und eine Verschwendung von Ressourcen. Ebenso bei der Lampe mit fest eingebautem, aber defektem Leuchtmittel. Beispiele gibt es viele aus dem Bereich fehlender Austausch- oder Reparaturmöglichkeiten. Die EU-Kommission will daran nun etwas ändern. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem schauen, was bei den Gesprächen zur Förderung des Ausbaus von Windenergie an Land herausgekommen ist. Und auch der Weltwassertag wird ein Thema sein und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber beschäftigen wir uns mit der Wirtschaftslage in Deutschland. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, auch die Wirtschaftsweisen genannt, hat sich heute, wie gerade schon in den Nachrichten erwähnt, zur Konjunktur geäußert. Mehr dazu aus Berlin von Panayotis Gavrilis.
Besser als befürchtet, aber kein Grund zur Entwarnung. So lautet das Fazit der aktualisierten Konjunkturprognose der sogenannten Wirtschaftsweisen für das laufende und das nächste Jahr. Noch im vergangenen Jahr hatte das Gremium eine leichte Rezession prognostiziert mit einem Minus von 0,2%. Davon ist nun keine Rede mehr. Die Vorsitzende des Sachverständigenrates, Monika Schnitzer, bringt es so auf den Punkt.
Vor allem der inflationsbedingte Kaufkraftverlust und die schlechteren Finanzierungsbedingungen verhindern, dass der Aufschwung in diesem und im kommenden Jahr stärker ausfällt. In unserem Konjunkturupdate prognostizieren wir deshalb für dieses Jahr ein leichtes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,2%. Für das kommende Jahr rechnen wir mit einem moderaten Wachstum von 1,3%.
Besonders wegen der stabileren Energieversorgung habe sich der Ausblick leicht aufgehellt, heißt es weiter.
Vor allem die Unsicherheit über die Energieversorgungslage ist vorerst gesunken, was zu einem Rückgang der Großhandelspreise für Energie geführt hat. Die deutsche Wirtschaft wird zwar weiterhin durch die hohen Energiepreise belastet, sie hat sich jedoch im Winterhalbjahr gegenüber der Energiekrise recht widerstandsfähig gezeigt.
Der Sachverständigenrat warnt aber, es bleibe die Gefahr, dass es im nächsten Winter zu erneuten Preissteigerungen kommen könnte oder zu einer Gasmangellage. Aktuell aber entspannt sich die Lage auf den Energiemärkten. Dazu haben auch die Energiepreisbremsen beigetragen. Aber sie werden weit weniger in Anspruch genommen als erwartet. Achim Truger, Teil des Gremiums, prognostiziert, dass für dieses und nächstes Jahr die Ausgaben für Gaspreisbremse und Strompreisbremse zusammen gerade einmal knapp über 29 Milliarden Euro betragen werden.
Wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem 200 Milliarden Doppelwumms in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ist klar, dass da recht wenig abgerufen wird.
Zudem sei das Inflationsproblem noch nicht gelöst, meint der Sachverständigenrat. Er geht von einer rückläufigen, aber dennoch erhöhten Inflationsrate von durchschnittlich 6,6% aus. Heißt, Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich weiter auf erhöhte Preise einstellen und darauf, dass Löhne nicht gleich stark steigen wie die Inflationsrate. Gremiumsmitglied Martin Werding.
Effektivlöhne steigen nominal relativ stark, aber die Inflationsrate ist in diesem Jahr nach unserer Erwartung eben doch höher. Das heißt, es wird weiterhin Reallohnverluste geben, erst im nächsten Jahr. Wenn die Löhne mit 4,5% steigen und die Inflationsrate erwartungsgemäß auf 3% im Jahresdurchschnitt zurückgeht, würden dann auch die Realverdienste wieder ansteigen.
Für den wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion Reinhard Huben ist klar, Deutschland ist gut durch den Winter gekommen. Dennoch bleiben aus seiner Sicht Herausforderungen wie die Abhängigkeit von China oder die Inflation. Auch Verena Huberts, Fraktionsvize der SPD-Fraktion, sieht sich mit Blick auf die vorgestellten Prognosen bestätigt. Die Stabilisierung der Energiepreise und unsere umfangreichen Entlastungspakete zahlten sich aus. Man habe einen Erdrutsch der deutschen Wirtschaft verhindert, so Huberts. Sie plädiert für einen Industriestrompreis und spricht davon, dass man einen Turbo bei Planungs- und Genehmigungsverfahren brauche. DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wandsleben klingt hingegen weniger optimistisch und erwartet für das laufende Jahr ein Nullwachstum der Wirtschaftsleistung. Er sieht weiter Risiken und Unsicherheiten, darunter hohe Energiepreise, steigende Zinsen infolge der zu hohen Inflation, eine schwächelnde weltweite Nachfrage und die Sorge um die Stabilität der Finanzmärkte. Der dringend erforderliche Investitionsschub bleibe derzeit deshalb aus, so Wandsleben.
Panayotis Gavrilis zur Entwicklung der Konjunkturaussicht der Wirtschaftsweisen. Und damit die Wirtschaft floriert, wir haben es gerade gehört, ist auch eine stabile und ausreichende Versorgung mit Energie nötig, möglichst preiswert und möglichst aus erneuerbaren Energiequellen, wie beispielsweise die Windenergie. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich heute mit Interessenvertretern der Branche getroffen, um darüber zu beraten, wie der Ausbau der Windenergie an Land beschleunigt werden kann. Für uns beobachtet von Nadine Lindner, die ich jetzt in unserem Hauptstadtstudio begrüße. Frau Lindner, es gibt ja mehrere Hebel, bei denen angesetzt werden kann, beispielsweise bei der Unterstützung der Kommunen, um Projekte auf lokaler Ebene überhaupt durchzusetzen. Gab es hier konkrete Vorschläge?
Nein, dieser Tag heute, der sogenannte erste Windgipfel, hat erstmal keine konkreten Vorschläge bzw. Beschlüsse gebracht. Die Vertreter der Kommunen, die kommunalen Spitzenverbände, die saßen mit am Tisch und haben in einer ersten Reaktion zum Beispiel von Seiten des VKU, dem Verband der kommunalen Unternehmen, dieses Treffen auch begrüßt. Aber die Pressemitteilung, die es im Anschluss gab, und auch die Pressekonferenz, die vor wenigen Minuten zu Ende gegangen ist, haben dann doch gezeigt, man hat sich erstmal auf Handlungsfelder geeinigt, hat sie identifiziert, die man in den kommenden Wochen noch beraten werde. Das soll noch laufen bis zum 31.03. Dann soll die finale Version der sogenannten Wind-an-Land-Strategie vorgestellt werden. Und dann im April soll es einen zweiten Windgipfel geben, wo man dann nochmal mit konkreteren Ergebnissen kommt. Man sieht schon, der Prozess ist zäh. Robert Habeck hat das eben auch nochmal versucht zu erläutern. Was macht das beim Thema Wind an Land eigentlich so kompliziert? Er hat gesagt, bei Offshore-Wind, also das heißt bei Windanlagen in der Hohen See, zum Beispiel in der Nordsee, da könne der Bund viel mehr selber entscheiden. Aber beim Thema Onshore-Wind, also Wind an Land, da müssten viele Akteure an einem Strang ziehen. Da habe es jetzt zwar bundespolitische Entscheidungen und Maßnahmen gegeben, aber die Genehmigungsgeschwindigkeit, die werde regional bestimmt. Und das könne je nachdem entweder das Bundesland sein, der Regierungsbezirk oder auch die Kommune. Und er hat da noch eine Zahl genannt, 9 Gigawatt Windkraft. Das liege allein noch quasi in der Pipeline, stecke noch in der Pipeline der Genehmigungsverfahren. Zum Vergleich, letztes Jahr im Jahr 2022, da gab es einen Zubau von 2 Gigawatt. Also da sieht man die Dimensionen, die da noch drinstecken. Robert Habeck hat gesagt, er sieht, er spürt einen Kulturwandel auch in den regionalen Behörden, aber das würde sich im Ausbau noch nicht niederschlagen. Vielleicht noch kurz zum Punkt der Flächen. Robert Habeck hat Forderungen von Verbänden, die es gab, dieses Ziel 2% der Fläche schon vorzuziehen vom Jahr 2032, wie es jetzt das Wind-an-Land-Gesetz sagt, das schon früher umzusetzen. Da hat er gesagt, nein, das sehe er im Moment nicht, das sei ein politischer Kompromiss, den wolle er jetzt nicht aufschließen.
Ein Handlungsfeld, das ja auch immer wichtig und oft sehr hilfreich ist, ist ja der Geldhebel. Hier gibt es ja schon umfangreiche finanzielle Unterstützung. Ist dazu irgendwas gesagt worden? Ist da noch draufgesattelt worden?
Nein, also da ist jetzt nicht direkt draufgesattelt worden. Es wurden einige finanzielle Stellschrauben zumindest erwähnt. Ein Punkt sind bessere Anreizwirkungen, die im Erneuerbaren Energiengesetz jetzt noch getroffen werden sollen. Da ist aber weder eine konkrete Maßnahme noch jetzt, das wäre ja interessant, ein konkreter Betrag dann auch erwähnt worden. Und es soll bessere Finanzierungsbedingungen für Direktverträge zwischen Energieerzeugern und Stromverbrauchern geben. Das ist ja auch was, was auf europäischer Ebene im Moment diskutiert wird. Aber da fehlt tatsächlich noch ein bisschen der Punkt. Aber der Druck aus der Branche, der ist groß. Der Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie, der hat gesagt, die Planungen, die müssten sich jetzt auch in konkrete Aufträge für die Branche endlich umsetzen.
Nadine Lindner über die Zukunft der Windenergie. Da gab es heute ein Treffen mit Branchenvertretern der Branche und dem Bundeswirtschaftsminister. Viel Ergebnis gab es da heute leider nicht. Vom Wind zum Wasser. Heute am Weltwassertag begann in New York eine dreitägige Wasserkonferenz der Vereinten Nationen. Es geht unter anderem um den bewussten Umgang mit Wasser oder den freien Zugang für alle Menschen. Wir nehmen den heutigen Tag zum Anlass, um nicht global, sondern lokal auf die Ressource Wasser zu schauen und stellen ein Projekt vor, bei dem viel Wasser gebraucht und in diesem Fall dann aber auch gespart wird. Unser Korrespondent für das Bundesland Niedersachsen, Bastian Brandau, war in Salzgitter unterwegs.
Waschmaschinen, Wäschetrockner, das Ganze für die normale Wäsche.
Warm ist es in Thomas Klings Wäscherei und Textilservice in Salzgitter-Lebenstedt. Hier drehen sich große Trommeln, wird die Wäsche eines Seniorenheims genauso sauber wie die Hemden von Privatpersonen. Doch die klassische Wäscherei sei nur ein Standbein seines Unternehmens, erzählt Thomas Klink. Er sitzt jetzt am Esstisch seines Hauses, nur wenige Meter von der Wäscherei entfernt. Schon vor Jahrzehnten habe er sich auf die Behandlung von Jeanskollektionen spezialisiert, die durch seine Firma die designprägende abschließende Waschung bekommen. Erst in Deutschland, später auch in Nordafrika und Asien.
Bei 150 Millionen Hosen monatlich kommen Milliarden Tonnen Abwasser zusammen, die auch teilweise mit Chemikalien belastet sind und nicht gut für die Umwelt sind. Die wurden überwiegend in den nächsten Fluss oder auf die nächste Weide oder irgendwo hat man die versickern lassen oder ungeklärt in einen Fluss eingeleitet.
Diese Umweltverschmutzung müsse doch nicht sein, überlegte der gelernte Feinmechaniker Klink und begann zu tüfteln, gemeinsam mit seinem Sohn Gregor.
Also mein Vater ist eher der Techniker, der Handwerker. Der hat die Maschinen hier quasi umgebaut. Und dann habe ich mit ihm zusammen quasi die Verfahren entwickelt, den Chemismus und wie man am besten mit möglichst wenig Einsatzstoffen den gleichen Effekt erzielt wie bei dem herkömmlichen Waschen von Jeanshosen.
Aus jahrelanger Umbauarbeit an einem herkömmlichen Großtrockner entwickelten die Klinks zu Hause in Salzgitter ein Verfahren, das sie Droptima getauft haben. Kleinste Tropfen spielen dabei eine große Rolle. Das Wasser wird durch zahlreiche Düsen in der Maschine auf die Jeans gesprüht, erklärt Thomas Klink.
Droptima, mal ganz kurz gesagt, lässt kein Wasser mehr in die Umwelt. Das einzige Wasser, was wir verbrauchen, ist am Ende das Wasser, was im Wäschetrockner verdunstet. Und noch Tropfwasser, unrelevant. Alles andere Wasser wird bei Droptima wiederverwendet.
Insgesamt brauche Droptima so pro Jeans 6 Liter und könne so den Wasserverbrauch beim abschließenden Waschen um 80-90% senken. Und somit werde auch nicht nur Wasser gespart in den Produktionsländern.
Wenn Sie nicht so viel Wasser warm machen müssen, brauchen Sie auch weniger Heizenergie. Wenn Sie weniger Wasser haben, brauchen Sie auch weniger Chemikalien. Weil Sie müssen ja erst das Wasser mit den Chemikalien sättigen, Waschpulver. Und nur wenn das Wasser die Inhaltsstoffe nicht mehr tragen kann, gibt das Wasser das an die Textilien ab. Also weniger Wasser heißt auch bis zu 60% weniger Chemie. Der Rest wird geklärt.
Und die Umwelt somit geschont. Das überzeugte auch die Jury des Innovationspreises für Klima und Umwelt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Den Preis haben die Klinks erhalten.
Das hat uns dann doch schon froh und stolz gemacht. Und vor allen Dingen in zwei Kategorien. Die erste ist natürlich für Innovation, Umweltschutz. Und die zweite, die mir ganz wichtig ist, für die soziale Stabilisierung in Schwellenländern.
Mit dabei bei der Preisverleihung in Berlin war auch der pakistanische Geschäftspartner der Klinks, Amir Azir. In seinem Unternehmen in der Millionenstadt Lahore drehen sich die bisher einzigen Droptima-Maschinen. Von der neuen Maschine wollen sie schnell weitere verkaufen. Natürlich gehe es einerseits ums Geschäft, aber auf eine Patentanmeldung für Droptima haben sie bewusst verzichtet in Salzgitter, damit schnell mehr Jeans sauber gewaschen werden können.
Wir gehen so weit, wenn ihr uns kopieren wollt, bitte schön, macht es. Wir haben Vorsprung. Da müssen wir unsere Investitionen in diese Verfahren verdienen. Und gleichzeitig möglichst viele internationale Firmen mitnehmen und damit vor allen Dingen die Wasserverbräuche in diesen Ländern zu senken. Es ist nämlich ein Riesenproblem.
Eines, das durch die Innovation aus Salzgitter-Lebenstedt zumindest ein bisschen kleiner werden könnte. Der Prototyp in ihrer Wäscherei dient den Klinks inzwischen für andere Experimente. Eine der neuen Maschinen aus China haben sie hier nicht. Aber angesichts der aktuellen Entwicklung bestehe durchaus die Möglichkeit, dass auch in Europa bald wieder Kleidung in größerem Maßstab produziert wird. Und dann könnte die Jeanswaschung auch in Salzgitter stattfinden.
Bastian Brandau über die wasserschonende Wäscherei. Und wir bleiben beim schonenden Umgang mit Ressourcen. Damit nicht immer gleich alles weggeworfen werden muss, nachdem es kaputt gegangen ist, hat die EU-Kommission heute Pläne vorgelegt für ein Recht der Verbraucher auf Reparatur. Und damit nicht genug, wurde noch ein zweites Regelwerk vorgestellt, und zwar mit Blick auf umweltbezogene Angaben bei Produkten und Dienstleistungen, damit Unternehmen nicht einfach das Blaue vom Himmel versprechen können. Einzelheiten zu beiden Punkten von unserer Brüssel-Korrespondentin Caroline Born.
Wenn eine Waschmaschine ein Jahr nach dem Kauf kaputt geht, muss der Hersteller sie entweder reparieren oder durch eine neue ersetzen. Solange das innerhalb der gesetzlichen Garantie passiert, ist es für den Kunden kostenlos. Er kann zwischen Reparatur und Ersatz wählen. Repariert wird die defekte Waschmaschine allerdings selten. Das soll sich ändern, wenn es nach der EU-Kommission geht. In Zukunft soll laut dem zuständigen Kommissar Didier Reinders die Regel gelten.
The rule will be clear.
Der Hersteller muss die Waschmaschine reparieren, es sei denn, es ist technisch unmöglich, sie zu reparieren, oder die Reparatur ist teurer als ein neues Gerät. Nach Ansicht des Europäischen Verbraucherverbands BEUG ist das keine gute Lösung für Verbraucher, weil so deren Wahlfreiheit eingeschränkt wird. Zudem plädiert der Verband dafür, die gesetzliche Garantie für langlebige Produkte, zum Beispiel für Haushaltsgeräte, über die bisher gültigen 2 Jahre hinaus zu verlängern. Entsprechende Pläne enthält der Vorschlag der Kommission nicht, aber die Reparatur soll auch nach Ablauf der gesetzlichen Garantie einfacher werden, indem Kunden zum Beispiel vom Hersteller Informationen zur Reparatur einfordern können, sowie überhaupt einen Anspruch auf Reparatur haben. Doch das kann teuer werden und das weiß auch der Justizkommissar.
Of course, if I may add, it's all the time possible for the member states. To add some incentives.
Reinders schlägt den EU-Mitgliedstaaten vor, Anreize zu schaffen, damit Reparaturen günstiger werden, beispielsweise durch eine reduzierte Mehrwertsteuer. Ähnliche Forderungen gibt es bereits in Deutschland. Durch einen Reparaturbonus soll die Bundesregierung Reparaturkosten bezuschussen, sagt Ramona Popp von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Davon hält Markus Ferber von der CSU wenig. Eine solche Förderung würden vor allem diejenigen abgreifen, die sowieso auf Reparaturen setzten, kritisiert der Europaabgeordnete. Den Gesetzesvorschlag der EU-Kommission begrüßt er, ebenso wie Anna Cavazzini von den Grünen, die jedoch einen Reparaturindex vermisst.
Wir wollen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auf einen Blick sehen können, ob das Produkt leicht oder schwer zu reparieren ist. Außerdem hatte ich mich dafür eingesetzt, dass die Gewährleistung an die Lebensdauer der Produkte angepasst wird, sodass wir zum Beispiel ein Handy auch noch in 5 Jahren leicht und kostengünstig reparieren können.
Mit einer zweiten Initiative will die Kommission Verbraucher vor sogenanntem Greenwashing schützen, vor Werbeversprechen über die Umweltverträglichkeit eines Produkts, die irreführend oder sogar falsch sind. Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius hat ein Beispiel.
Many of you probably have seen the T-shirts made out of plastic bottles.
Vielleicht kennen Sie diese T-Shirts, die angeblich aus recycelten Plastikflaschen hergestellt sind. Eine gute Sache. Nur leider trifft das dann auf nicht mal 1% des verwendeten Materials zu. Für solche Versprechen sollen künftig strengere Regeln gelten. Die sogenannten Green Claims sollen wissenschaftlich belegt sein und unabhängig überprüft werden. Und zwar bevor Unternehmen damit werben dürfen. Das betrifft auch Öko-Label, von denen es europaweit über 200 gibt. Damit will die EU für mehr Klarheit bei Verbrauchern sorgen.
Caroline Born über Werbung mit umweltbezogenen Angaben und über das geplante Recht auf Reparatur. In nicht einmal 2 Stunden wissen wir, wie die nächste Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed ausgefallen ist. Und wenig später gibt es auch die Erläuterungen über weitere Schritte, die im Kampf gegen die Inflation in den USA unternommen werden sollen. Und das in einer Zeit, in der plötzlich wieder von Bankenkrise die Rede ist und von Vertrauen, das gegenüber der Branche innerhalb kürzester Zeit verloren ging. Konstantin Röse über Gerüchte und Gerede im Vorfeld der US-Leitzinserhöhung.
Es ist eine Zwickmühle für Jerome Powell, den Chef der US-Notenbank Fed. Eigentlich will er die Inflation in den Vereinigten Staaten bekämpfen. Zuletzt lag die Teuerungsrate bei 6%, also deutlich über dem Ziel der Fed. Der Prozess, die Inflation wieder auf 2% zu bringen, sei ein langer Weg, der voraussichtlich holprig werde, so Jerome Powell.
The process of getting inflation back down to 2%. Has a long way to go and is likely to be bumpy.
Das sagte Powell vor 3 Wochen. Doch seitdem haben mehrere Banken für heftige Turbulenzen in der Bankenbranche gesorgt, über die USA hinaus. Die Fed musste eingreifen, Liquidität zur Verfügung stellen, damit Banken zahlungsfähig bleiben. In der Schweiz musste die Credit Suisse sogar per Notrecht gerettet werden. Aktienkurse rutschten weltweit ab, weil Sorgen vor einer neuen Finanzkrise die Runde machten. Die Krise jetzt sei neben schlechtem Risikomanagement bei einzelnen Banken Auch das Ergebnis steigender Leitzinsen, meint Professor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management.
Es gab über lange Jahre hinweg immer wieder Mahnungen, dass die Zinsen angehoben werden müssen. Und die Zentralbanken haben das immer verneint. Nein, jetzt noch nicht. Und dann haben sie aufgrund der speziellen Situation die Zinsen extrem schnell angehoben. Und das ist ein wichtiger Treiber dieses Stresses, den wir jetzt gerade sehen.
Nicht alle Ökonomen halten es deshalb für sinnvoll, die Zinsen weiter anzuheben. Jay Prison von der US-Großbank Wells Fargo fordert gegenüber CNBC eine Pause. Die beste Vorgehensweise für die Fed ist jetzt, eine Pause einzulegen und abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Und wenn sich die Lage an den Finanzmärkten in den nächsten Wochen beruhigt, kann man im Mai wieder durchstarten. An den Finanzmärkten wird aber auch eine andere, wahrscheinlichere Möglichkeit diskutiert, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Die meisten, auch wir, gehen davon aus, dass die amerikanische Notenbank einem Separationsprinzip folgt. Das heißt, mit dem Leitzins bekämpft sie die hohen Inflationsrisiken, die nach wie vor gegeben sind. Und mit der Bereitstellung von Liquidität gegen Sicherheiten sorgt sie dafür, dass betroffene Banken in Amerika genug Liquidität haben.
Denn es gilt, verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Wie es gehen könnte, hat in der letzten Woche auch die Europäische Zentralbank vorgemacht. Sie hob trotz drohender Bankenkrise ihre Leitzinsen wie geplant um einen halben Prozentpunkt an. Viele Börsenprofis werteten das als ein starkes Signal, auch wenn EZB-Präsidentin Christine Lagarde darauf verzichtete, sich auf weitere Zinserhöhungen festzulegen. An den Finanzmärkten gehen mittlerweile viele davon aus, dass die US-Notenbank den Leitzins zumindest um 0,25 Prozentpunkte anheben wird und somit auch die Bankenkrise Fed-Chef Jerome Powell nicht von seinem Kurs als Inflationsbekämpfer abbringen wird.
Konstantin Röse blickte auf die bevorstehende Leitzinserhöhung in den USA. Und das setzen wir jetzt fort, kommen zum Blick auf das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Dazu begrüße ich jetzt in unserem Börsenstudio Claudia Wehrle. Frau Wehrle, wie gerade gehört, eine Leitzinserhöhung in den USA um 0,25% steht im Raum. Wie gehen denn die Anleger damit um? Sind sie nervös?
Sie sind nervös. Es ist eine sehr komplexe Gemengelage. Einfache, schnelle Lösungen sind nicht in Sicht. Mehr noch, das sind ja keine abstrakten Fragestellungen, sondern die Folgen sind zu spüren bei den Verbrauchern, bei den Unternehmen. Ungeachtet dessen, der DAX zeitweise deutlich im Plus, steht jetzt mittlerweile aber nur noch 0,2% höher bei 15.229 Punkten.
Wie reagiert denn der Euro im Vorfeld der US-Leitzinserhöhung?
Der steigt wieder, kostet jetzt 1,0790 $. Es ist aber eher eine Dollarschwäche als eine Euro-Stärke. Die Nachfrage nach der amerikanischen Währung habe etwas nachgelassen, sagen Händler, weil sich die Stimmung an den Börsen zumindest momentan etwas beruhigt hat.
Bleiben wir kurz bei den Währungen. In Großbritannien ist ja die Inflation im Februar wieder gestiegen, wie heute bekannt wurde. Wie reagiert das britische Pfund?
Kein klarer Trend beim britischen Pfund. Die Bank of England steht morgen vor dem gleichen Problem wie heute die US-Notenbank. Wegen der steigenden Inflation müsste sie eigentlich die Zinsen deutlich anheben. Wird dadurch aber die britische Wirtschaft stark abgebremst, ist das ein Effekt, der in der momentanen Situation gar nicht gut ankommt.
Und angesichts der Lage auf dem deutschen Aktienmarkt, was tut sich da beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist von 2,23 auf 2,33% gestiegen und die Feinunze Gold wird mit $1,948 gehandelt.
Beim weltgrößten Sportartikelhersteller Nike sank im zurückliegenden Geschäftsquartal der Gewinn und das durchaus deutlich um rund 11%. Wie reagieren die Anleger zum einen auf Nike an der Wall Street, da wird ja bereits gehandelt, zum anderen bei den deutschen Konkurrenten?
An der Wall Street sehen wir beim Sportartikelhersteller ein deutliches Minus, denn nicht nur der Gewinn ist zurückgegangen, auch der Geschäftsausblick sehr verhalten. Es gibt nach wie vor hohe Lagerbestände, die mit Rabatten verkauft werden sollen und das drückt dann auf die Gewinnmargen. Aber auch Aktien von Adidas werden verkauft, minus 1,7%, nicht ganz so deutlich das Minus bei Puma.
Bei den Naturkatastrophen steigen die Summen, die für versicherte Schäden gezahlt werden müssen, so der Schweizer Rückversicherer Swiss Re. Hat das Folgen für die Rückversicherer aus Deutschland?
Ja, Aktien der Münchner Rück sind heute leicht im Minus. Papiere der Hannover Rück 0,3% im Minus. Die Inflation, auch das ist bei den Rückversicherern ein Thema, denn die gestiegenen Preise haben Gebäude, Fahrzeuge und andere Waren teurer gemacht und dadurch die Versicherungsschäden wirklich deutlich in die Höhe getrieben. Man muss aber unterscheiden, in Weltregionen mit ärmeren Ländern sind Naturkatastrophen oft gewaltiger, fordern mehr Menschenleben. In Industriestaaten ist die Infrastruktur wesentlich teurer und deswegen sind die Schäden dort auch höher.
Claudia Werle über das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit an Sie, Frau Werle, und die anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Frankfurter Börsenstudio. Sie sind ja fester Bestandteil der Wirtschaftssendungen hier im Deutschlandfunk. Für mich war das nämlich heute die letzte Sendung, deshalb der an dieser Stelle ungewohnte, aber herzliche Dank, der mir nach all den Jahren am Herzen liegt. Meine Kollegin Karin Fischer begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Beitrag über das fotografische Arbeiten. In diesem Fall geht es um die Arbeit von Laurenz Berges. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.